You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Herzlich willkommen zu den Antifa-Nachrichten für den 26. Oktober 2023. In der heutigen Ausgabe der Antifa-Nachrichten werden wir einen Blick auf die derzeitige Debatte um die Asylbewegung werfen und dabei der Frage nachgehen, was es für unsere derzeitige Demokratie bedeuten würde, wenn immer mehr Grenzen geschlossen werden würden. Wie jede Woche werden wir auch in der heutigen Ausgabe der Antifa-Nachrichten an die Opfer rechter Gewalt gedenken. Ebenfalls wird es für euch am Ende der Antifa-Nachrichten ein paar Veranstaltungshinweise für die kommende Woche geben. Aber erstmal zu den Kurzmeldungen. Los geht's! Razzien bei Combat 18. Am 17. Oktober fand in Spanien die Operation Arno statt. Das heißt, es gab Razzien bei der Nazi-Organisation Combat 18, die als bewaffneter Arm von Blood and Honor aktiv ist. Blood and Honor ist ein rechtsextremes Netzwerk, das es sich unter anderem zur Aufgabe gemacht hat, neonazistische Bands miteinander zu koordinieren und die nationalsozialistische Ideologie zu verbreiten und bereits 2011 verboten wurde. Die Schwesterorganisation Combat 18 wurde im Jahr 2020 ebenfalls verboten. Der Schwerpunkt der jetzigen Razzien lag dabei in Katalonien. Weitere Razzien fanden außerdem in Madrid, Malaga, Lugo und Toledo statt. Die Operation Arno am 17. Oktober führte zu Verhaftungen von 16 Personen, 3 Männern und 3 Frauen im Alter zwischen 35 und 45 Jahren durch die Mossos und die Police Nacional. Kampagne gegen die Heidelberger Burschen. Am 20. Oktober wurde in Heidelberg die Kampagne »Kein neues Kapitel« gegen den Wiederaufbau der Burschenschaft Normania Cimbria Heidelberg vorgestellt und läuft nun bis Anfang Dezember. Nach dem Prozess gegen die Burschenschaft, den eine Beteiligung am antisemitischen Angriff im August 2020 vorgeworfen wurde, veröffentlichte die autonome Antifa Freiburg zahlreiche interne E-Mails, die Aufschluss über den anstehenden Umstrukturierungsprozess der Burschenschaft gaben. Dieser geplante Umstrukturierungsprozess führte zur Entstehung der Kampagne »Kein neues Kapitel« – Kampagne gegen den Wiederaufbau der Burschenschaft Normania Cimbria. Zur Kampagnenvorstellung und anschließenden Diskussion kamen laut eigener Angabe der Kampagne über 30 Menschen. Die Kampagne und weitere Aktionen sind zu finden unter keinneueskapitel.noblog.org. AfD-Kundgebung in Paunsdorf mit Beteiligung vom Dritten Weg. Das berichtet Chronik LE. Am 22. Oktober führte die Leipziger AfD unter dem Motto Asylchaos in Leipzig beenden, Aufnahmestopp jetzt, eine Kundgebung in Leipzig-Paundorf, Klettenstraße Südblick durch. An dieser beteiligten sich knapp 200 Personen. Kurz nach Beginn der Kundgebung positionierte sich eine Gruppe von 20 Personen der neonazistischen Kaderpartei Der Dritte Weg gut sichtbar direkt vor der Bühne. Dort entrollten sie 2 Transparente mit den Slogans Asylflut stoppen, Grenzen dicht sowie Deutsche Jugend voran, klagt nicht, sondern kämpft. Die AfD-Organisatoren, sichtlich um die Außenwirkung der Kundgebung bemüht, baten die Gruppe mehrfach, ihre Transparente einzuräumen. Nach einiger Zeit entfernten sich die Personen vom Dritten Weg und landeten anschließend in einer Polizeimaßnahme. Nach weniger als einer Stunde wurde die Kundgebung durch Marius Bayer beendet. Antifa-Bustour gegen völkische Siedler. Im Rahmen einer antifaschistischen Bustour haben am 21. Oktober AntifaschistInnen, die mit einem Bus unterwegs waren, 5 Höfe völkischer SiedlerInnen aufgesucht. An den jeweiligen Höfen wurden Informationen zum extrem rechten Treiben der SiedlerInnen und ihren Verflechtungen in bundesweiten Nazi-Strukturen öffentlich gemacht. Mit den Anwohnerinnen gab es dabei positiven Austausch. Unter anderem wurde der Wunsch geäußert, dass diese Besuche öfter wiederholt werden würden. Von Seiten 2 Familien, den Familien Fachmann und Meier Sande, gab es Einschüchterungsversuche durch offensives Filmen, unter anderem durch Drohneneinsatz. Diese Einschüchterungsversuche hielt die AntifaschistInnen jedoch nicht von ihrer Bildungsfahrt ab. Basel bleibt nazifrei. Nachdem diverse Corona-Maßnahmen-skeptische Bewegungen wie Maßvoll oder die Freunde der Verfassung eine Demonstration für Frieden, Freiheit und Souveränität am 21. Oktober ankündigten, rief die Gruppierung Basel nazifrei daraufhin zur Gegendemo auf. Am 18. Oktober untersagte dann die Kantonspolizei Basel-Stadt jegliche Demonstrationen für den 21. Oktober. Dieses Verbot hielt nach verschiedenen Angaben rund 100 bis 200 Menschen der Gruppierung Basel nazifrei jedoch nicht auf, am Samstag auf die Straße zu gehen. Nach mehreren gelungenen Kesselungen von Seiten der Polizei löste sich die Demonstration jedoch immer mehr auf. Nach Berichten des Schweizer Nachrichtenportals Watson seien insgesamt 280 DemonstrantInnen kontrolliert und 47 angehalten worden. Jens Spahn für Gewalt bei irregulärer Migration. So berichtet der ZDF. Bundeskanzler Scholz sprach am Wochenende in einem Interview mit dem Spiegel darüber, dass jetzt im großen Stile abgeschoben werden müsse. Wir müssen mehr und schneller abschieben, so Scholz. Diese Äußerung kritisierte Jens Spahn nun. Er sprach sich dafür aus, irreguläre Migrationsbewegungen, gegebenenfalls mit physischer Gewalt, aufzuhalten. Der entscheidende Schlüssel ist nicht die Rückführung, sondern die Begrenzung irregulärer Migration, sagte Spahn dem Nachrichtenportal The Pioneer am Dienstag. Dass weder das eine noch das andere die Menschenrechtskonvention von Asylsuchenden respektiert, geschenkt. Wenn physische Gewalt innerhalb der CDU als legitimes Mittel erscheint, um an den Außengrenzen Deutschlands gegen Asylsuchende vorzugehen und Jens Spahn dies tatsächlich als eine Kritik auf den hetzerischen Aufruf des Bundeskanzlers deutet, beweist es nur mehr, wie sehr sich die Migrationsdebatte im Parlament auch unter den großen Parteien nach rechts verschoben hat. Und dass diese Rhetorik kurz nach dem Erfolg der AfD bei der Landtagswahl in Hessen und Bayern benutzt wird, dürfte kein Zufall sein. Selbsternannter Waffendroid auf Zeltplatz verhaftet. Seit Jahren steht Karl Burkhard B., 73, bekannt als der Druid Burgos von Buchonia, im Visier von Ermittlungsbehörden. 2017 wurde er im Zusammenhang mit angeblichen Umsturzplänen und Waffenfunden auf einem Zeltplatz in Brandenburg verhaftet. Am 19. Oktober nahmen Beamte eines Spezialeinsatzkommandos Burkhard B. unter Verdacht des Verstoßes gegen das Waffengesetz widerstandslos fest. Nun sitzt der Tatverdächtige wegen Fluchtgefahr in der JVA Halle in Untersuchungshaft. Das waren die Kurznachrichten. Mit dem heutigen Beitrag wollen wir nun einen Blick auf die derzeitige Debatte um die Asylbewegung werfen und dabei der Frage nachgehen, was es für unsere derzeitige Demokratie bedeuten würde, wenn immer mehr Grenzen geschlossen werden würden.
Für uns im Block sind das auf Deutsch gesagt Dreckschweine. Die scheißen und pissen um unseren Block. Die liegen in jeder Ecke.
Leute, aber es sind doch Menschen, die hier sind.
Menschen? Aber keine Menschen mehr. Raufe doch Scheiß!
Wie sie sich auch immer verhalten, aber Menschen bleiben.
Das sind keine Menschen!
Politisch Verfolgte genießen ein Asylrecht. Mit diesem Satz wurde das Asylrecht 1949 im Grundgesetz festgeschrieben. Es wurde ein einklagbares Individualrecht auf Asyl geschaffen. Damit sollten Konsequenzen aus den Menschenrechtsverletzungen der NationalsozialistInnen gezogen werden. Mit dem Anwerbestopp für ausländische Arbeitskräfte in den 1970er Jahren begannen die AsylbewerberInnenzahlen zu steigen und damit auch die politische Auseinandersetzung um die Asylpolitik. In den 1990er Jahren zog eine Welle von rassistischer und ausländerfeindlicher Gewalt durch Deutschland. Hoyerswerda, September 1991. Randalierer attackieren eine Asylunterkunft. Sie werfen Molotow-Cocktails und Stahlkugeln. Zahlreiche Menschen schauen zu und applaudieren. Hüngste, Oktober 1991. Drei rechte Skinheads zünden mit Hilfe eines Molotow-Cocktails in einer niederrheinischen Gemeinde eine Gemeinschaftsunterkunft an. Zwei Mädchen aus dem Libanon erleiden schwerste Brandverletzungen. Rostock, August 1992. Eine Aufnahmestelle für AsylbewerberInnen und ein Wohnheim werden von mehreren rechtsextremen Tätern angegriffen. Sie stecken das Wohnheim in Brand und werden dabei von tausenden Schaulustigen angefeuert. Dieser Übergriff gilt als die massivste, rassistisch motivierte Ausschreitung der deutschen Nachkriegsgeschichte. Nur drei Beispiele von rechtsextrem motivierten Anschlägen, die sich von 1991 bis 1992 ereigneten. 2 Jahre, gezeichnet durch den Mord an 58 Menschen durch rechtsextremistische Ideologie. Die Bundesregierung sah sich in der Verantwortung, darauf zu reagieren. Die Reaktion erfolgte 1993 in Form einer Grundgesetzänderung und einer Verschärfung des Asylrechts, dem sogenannten Asylkompromiss. Dieser umfasste vor allem eine Einschränkung des Grundrechts auf Asyl und die Einführung des Asylbewerberleistungsgesetzes.
Dass die Medien, andere Parteien auch so reden wie die AfD und im Prinzip diese Problembeschreibung übernehmen, anstatt eine andere Erzählung irgendwie zu entwickeln. Wenn jetzt Olaf Scholz sagt, wir müssen jetzt im großen Stil abschieben, oder es gibt zahllose Aussagen von Leuten, die weit weg sind von der AfD, aber doch irgendwie in diese Richtung gehen, ne? So AfD-Light, das wird ja auch schon von vielen gesagt, dass es so nur noch einen Diskurs gibt. Also die AfD hat ein 100%iges Programm und die anderen machen dann nur 80 oder 70 oder 60 von demselben Programm. Ich überspitze es ein bisschen. Anstatt ein Gegenprogramm zu entwickeln.
Seit Monaten wird die mediale Berichterstattung von einer immer restriktiver werdenden Migrationsdebatte dominiert. Die Stimmen nach einer Beschränkung von der sogenannten illegalen Migration und konsequente Abschiebung dominieren immer mehr den Diskurs. Angeführt wird eine Kapazitätsüberlastung, die auch in Teilen der Realität entspricht, so der Leiter der europäischen Abteilung von Pro Asyl, Kai Kopp.
Es gibt selbstverständlich Kapazitätsprobleme in den Kommunen. Es gibt nicht adäquaten, menschenwürdigen Wohnraum. Es gibt Probleme bei den Kitas, vielleicht auch überhaupt bei der Infrastruktur. Auch die Ausländerbehörden sind nicht adäquat ausgestattet, nicht adäquat digitalisiert. Und dementsprechend gibt es objektiv Herausforderungen. Und da gibt es Kommunen, die sagen, wir kommen noch klar. Das sind eher die Kommunen, die seit 2015 Strukturen beibehalten haben, eben gemeinsam mit der Zivilgesellschaft, um Flüchtlingsaufnahmen zu organisieren. Die kommen besser klar im Rahmen der schwierigen Herausforderung als Kommunen, die sagen, sie haben zurückgefahren nach 2015, auch die Kapazitäten, auch die Rundtische etc. Die haben sehr früh gesagt, wir schaffen das.
Vergleicht man jedoch die Zahlen der in Deutschland gestellten Asylanträge aus diesem Jahr mit denen aus dem Jahr 2015, ist eine deutliche Differenz zu erkennen. Bisher wurden knapp 300.000 Asylanträge gestellt, im Vergleich zum Jahr 2015, in dem 776.649 Asylanträge gestellt worden sind. So sei auch ein entscheidender Punkt im aktuellen Migrationsdiskurs, so der Politikwissenschaftler Volker Heinz.
Und selbstverständlich wäre das zu schaffen. Das Problem ist eben, dass der politische Wille nicht da ist, es noch einmal zu schaffen. Das ist das Problem.
Dass der politische Wille nicht da ist, zeigt sich auch in der unterschiedlichen Behandlung von Geflüchteten aus der Ukraine und Schutzsuchenden mit nicht weißer Hautfarbe.
Also die Ukrainerinnen und Ukrainer werden in die Europäische Union gelassen, nicht nur Deutschland, in Polen sind viel mehr, übrigens in Russland noch mehr. Die können sich selbst verteilen sozusagen, können sich aussuchen, wo sie leben möchten in der Europäischen Union und haben sofort eine Arbeitserlaubnis und so weiter. All das geschieht auf der Grundlage der sogenannten EU-Massenzustromsrichtlinie, die für solche Krisensituationen geschaffen wurde. 2015 wurde sie nicht eingesetzt, obwohl auch damals das gefordert wurde.
Anstatt die EU-Massenzustromsverordnung auszuweiten, schlägt die Bundesregierung lieber einen neuen Gesetzentwurf vor, der weitere Entrechtungen von Geflüchteten vorsieht. Sachleistung statt Geld, Arbeitspflicht und längere Zeit in Abschiebehaft. Dass sich der Migrationsdiskurs in den letzten Monaten immer weiter nach rechts verschoben hat, sodass rassistische Aussagen salonfähig werden, veranschaulicht auch die Aussage von CDU-Politiker Jens Spahn als eine Reaktion auf ein Spiegel-Interview von Olaf Scholz, dessen Grundtenor durch das Zitat »Wir müssen endlich im großen Stil abschieben« beschrieben werden kann. Jens Spahn reagierte mit dem Vorschlag, man könne doch, Zitat Anfang, »mit physischer Gewalt irreguläre Migrationsbewegungen aufhalten«, Zitat Ende. Außerdem fügt er hinzu, Zitat Anfang, die Grenze wird früher oder später geschlossen. Ob in 5 oder in 15 Jahren, kann ich Ihnen nicht sagen, aber es wird passieren. Zitat Ende. Dieser Aussage liegt das Narrativ zugrunde, dass wir als demokratische Gesellschaft bedroht werden durch Menschen, die Schutz bei uns suchen. Sollten wir uns nicht vielmehr davor fürchten, dass wir die massenhafte Gewalt an den europäischen Außengrenzen tolerieren und die Grenzschutzagentur Frontex immer weiter aufgerüstet wird und immer höhere Budgets zugesprochen bekommt? Eine Agentur, der mehrfach Menschenrechtsverletzungen nachgewiesen werden konnten und deren Aufgabe, die Zahlen von Schutzsuchenden zu begrenzen, ja offensichtlich nicht gelingt. Grenzen schließen aus Angst vor massenhafter Migration, die Mutter unserer Probleme, wie Seehofer die Migration vor einigen Jahren beschrieb. Was passiert mit Gesellschaften, die sich immer mehr abschotten? Welche Rückkopplungseffekte ergeben sich durch die Mauern, die wir uns bauen?
Also zum einen haben wir verschiedene Mitgliedstaaten in der Europäischen Union, wo ganz klar ist, dass ihr Anti-Geflüchteten-Kurs, ihre Gewalt an den Außengrenzen, Ungarn und die noch regierende polnische Regierung, also Orban und die PiS-Regierung in Polen, dass diese Gewalt gegen Schutzsuchende, dass die nicht endet, sondern dass die Gewalt eben institutionell weitergeht in der Diskriminierung von Minderheiten, im Angriff auf die Unabhängigkeit von Gerichten, im Angriff auf Presse, unabhängige Presseberichterstattung, in der Kriminalisierung von Menschenrechtsorganisationen, die in dem Bereich von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und Flüchtlingsschutz arbeiten. All das geht Hand in Hand und es bleibt nicht bei einer Feindgruppe, die am fragilsten ist, am wehrlosesten stehen. Das sehen wir einfach und es ist kurzsichtig, wenn man versucht, auch in Gesetzesform, wie es jetzt die EU macht, also die Mitgliedstaaten vorantreiben, dass man praktisch Unrecht in Gesetzesform gießt und denkt, damit würde man ein gesellschaftliches Problem lösen. Nein, man schafft viel mehr Leid an den Außengrenzen. Und wie gesagt, ein Gemeinwesen, was es akzeptiert, dass jeden Tag schwerste Straftaten an den Außengrenzen, nicht nur dort, aber auch dort, geschehen oder dass im Mittelmeer Tausende von Menschen sterben, diese Gesellschaft werden auch verroht. Es wird eine Rückkopplung geben, wenn man mit so einer Härte und Brutalität, die nicht einem demokratischen Gemeinwesen entsprechend zuschlägt. Und das wird on the long run eben auch das Projekt Demokratie und Rechtsstaatlichkeit insgesamt gefährden.
An dieser Stelle wollen wir an die Opfer rechter Gewalt erinnern, die seit 1990 in Deutschland aufgezeichnet wurden. Unsere Quellen sind dabei unter anderem die Amadeo-Antonio-Stiftung und andere antifaschistische Nachrichtenblätter online.
Wir erinnern an Ahmed Bachir. Ahmed Bachir wurde am 23. Oktober 1996 von zwei Neonazis in Leipzig erstochen. Der Syrer Ahmed Bachir half im Gemüseladen seines Freundes Shahim, als die beiden Neonazis den Laden betraten. Sie begannen zu randalieren und die Verkäuferin zu beleidigen. Als Ahmed Bachir ihnen zu Hilfe kommen wollte, stach einer der Neonazis auf ihn ein. Ahmed Bachir erlag wenig später seinen Verletzungen. Der Haupttäter wurde im November 1997 wegen Mordes zu einer Jugendstrafe von 9,5 Jahren verurteilt. Sein Mittäter erhielt eine Jugendstrafe von 4,5 Jahren. Das rechte Motiv der Tat wurde lange verleugnet. Erst 2012 wird Ahmed Bachir von der Landesregierung als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Charles Virabe. Charles Virabe starb am 23. Oktober 2014 in Limburg. Er wurde infolge eines Streites von drei Männern geschlagen und erlag wenig später seinen Verletzungen. Die Angeklagten skandierten rassistische Parolen und brüsteten sich mit der Gewalt gegen AusländerInnen. Die Staatsanwaltschaft nahm das rassistische Motiv der Täter in die Anklage mit auf und verurteilte die Täter zu 12 bzw. 10 Jahren Haft. Charles Virabe wird von der Bundesregierung als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Waltraud Scheffel. Waltraud Scheffel wurde in der Nacht zum 11. Oktober 1992 von einem Neonazi schwer verletzt und fiel anschließend ins Koma. 13 Tage später, am 23. Oktober 1992, erlag sie ihren Verletzungen. Waltraud Scheffel war als Aushilfskellnerin in einem Lokal in Greierswalde in der Nähe von Bautzen tätig, als eine Gruppe von Neonazis nationalsozialistische Parolen riefen und Gäste vor dem Lokal angriffen. Sie versuchte, auf die Jugendlichen einzureden, wurde dann aber von einem von ihnen attackiert. Waltraud Scheffel wurde von der Bundesregierung als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Kamal Kilade. In der Nacht zum 24. Oktober 2010 wurde der Iraker Kamal Kilade vor dem Hauptbahnhof in Leipzig von Neonazis attackiert. Er wehrte sich zu Beginn, wurde dann schwer verletzt und starb wenig später. Obwohl die beiden Täter der rechten Szene angehören, sah die Staatsanwaltschaft anfänglich kein fremdenfeindliches Motiv. Dennoch kam das Gericht abschließend zu dem Urteil, dass solch ein Motiv vorlag und verurteilte den Haupttäter zu 13 Jahren Haft. Kamal Kilade wurde von der Bundesregierung als Opfer rechter Gewalt anerkannt. An ihn und den rassistischen Mord erinnert eine Gedenkplakette im Park vor dem Hauptbahnhof.
Zum Abschluss der Antifa-Nachrichten haben wir hier noch ein paar Veranstaltungshinweise für die nächste Woche für euch versammelt. Am 27. Oktober findet um 17.30 Uhr auf dem Universitätsplatz Heidelberg eine Kundgebung unter dem Motto »Kein neues Kapitel« gegen den Wiederaufbau der Nazi-Burschenschaft Normania Kimbrer statt. Diese Kundgebung ist Teil der gleichnamigen Kampagne »Kein neues Kapitel« gegen den Wiederaufbau der Burschenschaft Normania Kimbrer, die am 20. Oktober vorgestellt wurde. Die Kampagne selbst und Infos zur Kundgebung sind zu finden unter keinneueskapitel.noblogs.org. In Leipzig findet am 26. Oktober ein Vortrag mit dem Titel »PKK-Verbot aufheben« statt. PKK steht für Partiyarkakan Kurdistane. Vor 30 Jahren wurde das PKK-Betätigungsverbot beschlossen. Im Jahr 2002 wurde die PKK zuletzt als terroristische Vereinigung in der EU und USA eingetragen. Laut dem Aufruf wird sich der Vortrag mit der Geschichte der Kriminalisierung der KurdInnen, ihrem Sein und politischen Aktivismus widmen. Darin wird auch die Rolle Deutschlands als treibende Kraft der Kriminalisierung der kurdischen Bewegung, einer der erfolgreichsten europaweiten zurzeit, unter der Brandmarkung als terroristische Vereinigung hervorgehoben. Wer an diesem Vortrag Interesse hat, kann am 26. Oktober in die Merseburger Straße 88 kommen. Da fängt der Vortrag 20 Uhr an. Weitere Infos zum Vortrag und zum Thema selbst sind unter www.verbot-aufheben.org zu finden. Unter der Rubrik Termine sind dort ebenfalls andere Termine für den Vortrag zu finden, wie zum Beispiel am 1. November ab 19 Uhr in der Schimmelstraße 18 Halle. Im unabhängigen Jugendzentrum Konradstraße 28 bis 32 in Hannover findet heute Abend ab 19 Uhr eine Veranstaltung mit Ralf Buchterkirchen über Desertion und die Auswirkungen der Wehrpflicht auf Flüchtlinge statt. Ralf Buchterkirchen ist Bundespressesprecherin der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen und wird zunächst in die Geschichte der Desertion einführen. Danach kann zum Beispiel darüber diskutiert werden, was wir machen, wenn die Wehrpflicht erneut eingeführt wird und was geschieht, wenn ein ausländischer Staat die Auslieferung seiner geflohenen Soldaten verlangt. Um 19 Uhr geht es los im unabhängigen Jugendzentrum Konradstraße 28 bis 32 in Hannover. Weitere Infos gibt's unter ujz-korn.de/termine. Das waren die Antifa-Nachrichten für den 26. Oktober 2023.
You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?